Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Passage 2, am Mikrofon Bernhard Senn. Der Zürcher Literaturwissenschaftler Peter von Matt ist einer der renommiertesten Germanisten im deutschsprachigen Raum. Am kommenden Sonntag feiert er seinen 75. Geburtstag. Dies allerdings nicht nur zu Hause in Zürich, sondern auch in Solothurn im Rahmen der Solothurner Literaturtage. Der Publizist und SRG-Generaldirektor Roger Deweck hat es sich nicht nehmen lassen, Peter von Matt zu einem Geburtstagsgespräch einzuladen. Dieses Gespräch übertragen wir live aus Solothurn übermorgen Sonntag um 15 Uhr in der Passage 2. Jetzt gleich aber hören Sie die Wiederholung eines Gesprächs, das Hans-Jörg Schulz vor 2 Jahren mit Peter von Matt geführt hat. Dies unter dem Titel »Die Heimat der Schweiz ist Europa«. Es fand damals vor dem Hintergrund der soeben angenommenen Minarett-Initiative statt und im Umfeld von vor allem in den Medien aufwallenden Ressentiments gegenüber Deutschen. Hören Sie heute also die Wiederholung dieses Gesprächs vom Februar 2010. Übermorgen dann das Live-Gespräch mit Peter von Matt von den Solothurner Literaturtagen.
Peter von Matt, ein Thema füllt ja im Moment mal wieder alle Leserbriefspalten und auch die Säle in Zürich. Es ist mal wieder die Sache mit den Deutschen. Was passiert denn da im Moment aus Ihrer Sicht? Woher kommt diese Wucht der Debatte so plötzlich?
Ja, also wenn Sie von der Wucht reden, dann hängt das natürlich zum Teil schon auch mit den Medien zusammen. Es ist ja gleichzeitig ein Medienhype. Es ist nicht so, dass jetzt eine Art Volksaufstand losgetreten worden ist oder ausgebrochen worden ist. Das sind dann natürlich Dinge, die sich so emporschaukeln. Also einerseits ist natürlich die manifeste Präsenz von deutlich mehr Deutschen in den Städten, also in Zürich vor allem.
Zürich, ja.
Und solche Dinge wirken sich immer aus auf die Bevölkerung, man reagiert so und anders, und es gibt natürlich eine Tradition eines gewissen Ressentiments, eine Art Animosität gegen die Deutschen. Das geht auch stark auf den Zweiten Weltkrieg zurück und so weiter. Das ist vorhanden, aber das war eigentlich ein Problem nie. Und ich glaube auch nicht, dass es heute ein Problem ist, ehrlich gesagt. Es hat immer Deutsche in der Schweiz gehabt.
Deswegen wundert mich so ein bisschen der Zeitpunkt. Also ich arbeite zum Beispiel jetzt seit 15 Jahren hier bei Schweizer Radio DRS, und jetzt mit einmal kommen Anrufe, die sagen, ich als Deutscher müsste mich etwas zügeln. Warum kam das nicht vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, es ist eine dieser verschiedenen Problemverschiebungen, die wir in der Schweiz haben. Das ist merkwürdig. Die Schweiz lebt ja in einer Phase einer sehr grundlegenden Unsicherheit. Und sie ist dieser Unsicherheit gegenüber selber unsicher. Und solche Situationen führen zur Verschiebung, zu Sekundärproblemen, Problemverschiebungen, zu durchschaubaren Dingen. Nicht wahr? Man sucht nach durchschaubaren Problemen, die man dann gewissermaßen stellvertretend lösen kann. Und die Deutschen, das ist nun ein zweifellos durchschaubares Problem. Die sind jetzt gekommen, die sind in größerer Zahl gekommen, und dann kommen die Vorurteile oder Nicht-Vorurteile oder was dann da ist. Auf jeden Fall hat man dann etwas, worüber man diskutieren kann, worüber man sich ärgern kann, und das tatsächliche, unlösbare, ungreifbare Problem der politischen und nationalen Verunsicherung, das wird dann durch solche Problemverschiebungen überdeckt. Ich glaube, das ist durchaus ein Faktor, der hier mitbedacht werden muss.
Ist dieses Ganze, was im Moment auch über das Bankgeheimnis geredet wird und so, ist das auch so ein Zeichen der Verunsicherung? Man hätte es gerne so, wie es vor 20 Jahren war, aber sieht es so, die Fälle davonschwimmen?
Ja, das ist natürlich ein komplexes Problem, das zusammenhängt mit der Wirtschaftskrise und dann dieser Bankenkrise, der Gefahr, dass die Großbanken scheitern, das, was dann in eine ökonomische Katastrophe der Schweiz geführt hätte, wie man sagt. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so der Fall gewesen wäre. Aber jetzt, in dem Moment, wo über die Deutschen diskutiert wird, wo das Problem natürlich auch politisch instrumentalisiert wird. Es ist ja verschärft worden durch diese politische Propaganda. In dem Moment kommt jetzt noch diese ganze Angelegenheit mit den Bankdaten, die da in der Schweiz gestohlen wurden und von Deutschland gekauft werden, um gegen diese Steuersünder vorzugehen. Dass auch dieser Vorgang, der ja eigentlich ein wirtschaftlich-politischer ist, wird sofort verschoben in einen moralischen. Es wird ins Moralische und ins Psychologische verschoben. Diese Problemverschiebungen, die sind sehr spannend, weil sie dann immer von einem schwer lösbaren Problem in ein scheinbar lösbares verschoben werden und dann ist die Diskussion möglich und auch die Scheinlösungen liegen dann in der Luft. Das Interessante an dieser Auseinandersetzung über diese Steuerdaten ist ja, dass eigentlich traditionellerweise solche Dinge immer versteckt gehandelt wurden. An sich ist das die Domäne der Geheimdienste. Die Geheimdienste haben diese Dinge immer gemacht. Und irgendwann ist dann der Staat gekommen und hat gesagt, wir haben da ein paar Informationen, wir müssen jetzt da, bitte, also könnten Sie uns vielleicht Ihre Unterlagen zeigen? Und jetzt wird das sofort massiv öffentlich gemacht. Und im Grunde genommen ist das ja eigentlich ein großer Propagandaakt der deutschen Regierung. Die macht das öffentlich, um einen psychologischen Druck auf die Steuersünder auszuüben. Dieser Sprung in die Öffentlichkeit, der ist sehr interessant. Aber für viele Leute ist das natürlich etwas, was gewissermaßen zum ersten Mal passiert für sie, während auf der versteckten Ebene das natürlich immer gelaufen ist.
Eingekauft hat die CD ja Wolfgang Schäuble, der neue Finanzminister. Da war man ja froh in der Schweiz, dass endlich der Herr Steinbrück weg ist und die Kavallerie nicht mehr rufen kann. Und jetzt kommt Schäuble, der dann gleich, als er gewählt wurde, von Schweizer Reportern gefragt wurde, ob er denn die Schweiz auch mag. Und dann hat er natürlich gesagt, dass er sie sehr gerne mag und auch hier gerne Urlaub macht. Das ist so eine Frage, die finde ich interessant ist, weil es eine sehr häufige Frage an Nichtschweizer hier ist. Das passiert einem ja in England eigentlich nicht oder in Frankreich. Oder woher kommt das, dass dauernd nach dieser Selbstbestätigung gefragt wird? Braucht man diese Selbstbestätigung?
Ja, das ist ja ein ganz interessanter Punkt. Also einerseits gibt es ja in der Schweiz diesen auch politisch instrumentalisierten Grundreflex, wir brauchen keinen, wir sind das unabhängigste Land der Welt, wir sind seit dem sechsten Schöpfungstag sind wir frei und unabhängig und immer autonom und selbstbestimmt gewesen und die ganze Welt kann uns den Buckel runterrutschen. Und auf der anderen Seite fragen wir immer, gefällt es Ihnen in der Schweiz? Und wenn irgendwo in der Welt eine Zeitung etwas Sympathisches über die Schweiz sagt, wird das bei uns zitiert und eigentlich wir zeigen der Welt die kalte Schulter und flehen sie an, uns sympathisch zu finden. Und damit hängt es auch zusammen, dass die Schweiz sich mit einem solchen Kitsch wie Heidi ständig identifiziert. Also man wirbt um sentimentale Zuneigung und gleichzeitig spielt man das Land, das von niemandem abhängig ist und niemanden braucht. Und das ist eine der verschiedenen Lebenslügen der Schweiz, dass die Schweiz niemanden braucht. Die Schweiz braucht Verbündete. Die Schweiz hat immer Verbündete gebraucht. Die Schweizerische Eidgenossenschaft ist gewachsen aus dem Bewusstsein, dass man nur überleben kann mit Verbündeten. Es ist ein System der Verbündeten gewesen, immer. Und sie braucht auch heute Verbündete. Und diese Situation, dass wir mit einer auf einer Ebene sagen, wir brauchen niemand, führt uns ja in die Probleme, in denen wir stehen. Wir sagen immer, wir brauchen keine Verbündeten, und wenn wir dann keine haben und merken, dass wir in Probleme hineinrutschen, dann werden wir wütend und beschimpfen dann die anderen Länder. Also das sind irrationale Verhaltensweisen herum, die eines Tages durchdacht und auch politisch bereinigt werden müssen.
Sie analysieren das sehr kritisch, Herr von Matt, und sagen trotzdem, Sie sind ein schwarzer Patriot. Wie geht das für Sie zusammen?
Ja, natürlich bin ich ein Patriot. Ich bin ein Schweizer und ich liebe dieses Land und mich fasziniert die Geschichte dieses Landes. Ich habe auch als Wissenschaftler, Literaturwissenschaftler immer die Geschichte, die Politikgeschichte dieses Landes studiert. Die hat mich immer fasziniert. Die ist unglaublich aufregend und faszinierend, obwohl das Bewusstsein von dieser Geschichte aus der Öffentlichkeit nahezu verschwunden ist. Das Geschichtsbewusstsein in der Schweiz ist auf ein paar ganz wenige und zum Teil völlig belanglose Punkte geschwunden. Aber aus dem Wissen um das, was in diesem Land passiert ist, immer wieder passiert ist, wie es das geworden ist, was es jetzt ist, ich fühle mich diesem Land verbunden. Und deshalb beobachte ich auch, ich bin ja ein Dilettant, ich bin ja einfach ein Staatsbürger, der sich für diesen Staat interessiert. Deshalb beobachte ich auch, was passiert, und versuche mir eine Meinung zu bilden. Und als Beobachter sieht man natürlich solche Widersprüche und solche solche Vorgänge wie die Problemverschiebungen, aus einem schwierigen Problem ein einfaches zu machen und das einfache Problem dann zu boulevardisieren. Wir leben ja auch in einer Zeit der Boulevardisierung der Politik. Auch gerade dieser ganze Tamtam mit den Deutschen in der Schweiz ist ja das Symptom einer Boulevardisierung der Politik. Wenn es politische Vorstöße gibt, die plötzlich erklären, an den Universitäten herrsche ein deutscher Filz und so weiter, dann ist das die gleiche Boulevardisierung, wie wenn man Schauspielerinnen nur danach beurteilt, mit wem sie ins Bett gehen und so weiter.
Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen der Abstimmung über die Minarett-Initiative, die ja für die SVP sehr gut gelaufen ist, und der folgenden Kampagne? Das heißt, zieht man aus dem Erfolg der ersten Kampagne jetzt gleich den Mut, die zweite gegen die Deutsche zu beginnen?
Ja, also zeitlich hängt das offensichtlich zusammen. Parteistrategisch hängt das wahrscheinlich auch zusammen. Beide Fragestellungen, beide Debatten, die Minarette und die Deutschen, sind ja eigentlich Sekundärprobleme, die als Zentrale hingestellt werden. Also man drückt sich über die Sekundärprobleme, drückt man sich über die Hauptfragen herum, nämlich wie soll sich die Schweiz jetzt am Ende des ersten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts verhalten, politisch verhalten, europapolitisch, weltpolitisch verhalten. Das ist schwierig, das ist vertrackt, das ist vermintes Gelände, politisch ist das vermintes Gelände, also weicht man aus, und dass es Ausweichmanöver sind, sieht man daran, dass die emotionale Aufheizung eigentlich mit den Problemen gar nicht konform geht. Also ich meine, die Frage, ob da und dort ein Minarett steht oder nicht, ist eigentlich eine Banalität. Aber es wird darüber geredet, es wurde darüber geredet, als ob es um Tod und Leben geht. Und das stimmt natürlich nicht.
Von Ihnen stammt der Satz, die Schweiz hat einen guten politischen Instinkt, aber einen schlechten politischen Verstand. Wie meinen Sie das?
Die Schweiz hat einen guten politischen Instinkt, indem sie sehr viele Dinge, die in anderen Ländern große Probleme bieten, eigentlich spontan löst. Zum Beispiel den Umgang mit den Minderheiten. Minderheiten werden in anderen Ländern, weil sie Minderheiten sind, noch einmal zusätzlich minorisiert. In der Schweiz werden Minderheiten in der Regel und in der Tendenz proportional höher bewertet und geschützt und besser behandelt, als wenn sie zur Mehrheit gehören würden. Also der Minderheitenschutz oder der Umgang mit den Minderheiten, das ist so ein politischer Instinkt, der gar nicht diskutiert wird. Man weiß das, man geht damit so um. Oder bis weit in die Gegenwart hinein die Kompromisskultur der Schweiz, die sehr vieles ermöglicht hat, immer wieder Verständigungen ermöglicht hat, Versöhnungen ermöglicht hat, die sonst zu weit schwereren, größeren Konflikten geführt hätten. Es war nicht immer so. Die Schweiz hat ja eine Geschichte der Bürgerkriege, und zwar bis ins 20. Jahrhundert hinein wurde immer wieder, haben Schweizer auf Schweizer geschossen. Aber es ist doch so, dass eine gewisse Art Versöhnungsinstinkt vorhanden ist. Der hängt damit zusammen, dass das Land, auch wenn es sich das nie wirklich eingestanden hat, immer gewusst hat, dass seine Existenz nicht gesichert ist. Die Existenz der Schweiz war nie gesichert, weder militärisch gesichert noch geografisch gesichert. Und daraus hat sich eine Art Vorsicht entwickelt, Vorsicht gegenüber allzu radikalen Alternativen, die dann einen nicht mehr berechenbaren Prozess in die Wege leiten könnten. Es kann sein, dass dieser gute Instinkt des Wissens über die Gefährdung, die lauernde Gefährdung der Schweiz, dass dieser heute auch hinter dieser emotionalen Ablehnung des europäischen Projekts steht, dann wäre das sozusagen ein Dilemma, dann wäre das die negative Auswirkung eigentlich eines positiven Instinktes. Das ist ein schwieriges Problem. Aber ich glaube, es gibt so eine Basis des spontanen politischen Denkens und Handelns in der Schweiz, dass der eigentlich kulturell sehr hochstehend ist und von dem andere Länder auch lernen könnten, den man auch exportieren können sollte. Wenn ich denke, wie die Versöhnungskultur etwa im balkanischen Raum und so weiter, auf welch niedrigem Niveau die ist. Und das Wohlergehen der Menschen hängt eigentlich von der Fähigkeit zur Versöhnung ab. Das sehen Sie überall, wo es am schlimmsten zugeht, ist auch die Versöhnungsfähigkeit am geringsten, weil Versöhnung heißt ja immer Verzicht auf die eigene Glorie. Das heißt immer Verzicht auf das Heroische, Verzicht auf das Bewusstsein, Sieger zu sein. Wer sich versöhnt, muss vom Siegerbewusstsein abrücken und dem anderen gewissermaßen den Sieg mit dem Gegner teilen. Und das braucht viel, aber das ist eine der höchsten kulturellen Errungenschaften des Homo sapiens, die Versöhnung.
Und es schaffen nur wenige, und Nelson Mandelas gibt es leider nicht viel auf dieser Welt.
Ja, es schaffen nur wenige, aber es ist ein Gesetz, es ist ein Weltgesetz. Und es passiert immer wieder, nur es ist dann auch nichts Glorioses. Man nimmt es dann kaum zur Kenntnis, man nimmt ja nur zur Kenntnis, wenn Leute einander totschlagen. Wenn Leute einander die Hand geben, ist das ja kein, das ist nicht News. Und das, darüber muss man nicht reden. Das ist halt durchschnittlich und ohne Glanz und ohne Glorie. Aber politisch ist Glanz und Glorie, ist politisch eigentlich das tödliche Gift.
Hängt es auch mit dem Instinkt zusammen, dass es der Schweiz eigentlich in den letzten Jahrhunderten gelungen ist, sich rauszuhalten? Also drumherum tobten vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Zweiten Weltkrieg, tobte die Geschichte wie wild, und die Schweiz hat es irgendwie geschafft, da nicht mit reingezogen zu werden.
Ja, sie hat das nicht einfach geschafft. Die Schweiz war immer ein Faktor im gesamteuropäischen Gefüge. Und Jean Montesquieu hat einmal gesagt, hat das kürzlich gelesen, hat einmal gesagt, die freien Länder sind alle Länder ohne Bodenschätze. Da hat er sicher die Schweiz gemeint, weil er genau gewusst hat, also wenn die Schweiz große Bodenschätze gehabt hätte, schon im 15., im 16., im 17. Jahrhundert, dann hätten die Großmächte natürlich ihre Pranke draufgelegt und gesagt, das gehört jetzt uns. Also da tut mir leid, aber eure Eidgenossenschaft in allen Ehren, aber ich brauche leider das Gold oder ich brauche die Kohle oder ich brauche das Erz oder was immer das dann gewesen ist. Weil die Schweiz keine Bodenschätze gehabt hat, war sie eigentlich ein armes Land, aber niemand hat eigentlich das Bedürfnis gehabt, sie in Besitz zu nehmen. Und dazu kam dann der Wille der Großmächte, der Wunsch der europäischen Großmächte, dass die Schweiz nirgendwo dazugehört. Also 1815 beim Wiener Kongress, als Europa neu aufgeteilt wurde, auch die Grenzen der Schweiz von den Großmächten gezogen wurden. Die Schweiz hat ihre Grenzen nicht selbst gezogen. Die wurden von den Großmächten am Wiener Kongress gezogen und der Wiener Kongress hat von der Schweiz offiziell die Neutralität verlangt, damit die Pässe niemandem gehören. Also das war nicht, heute wird die Neutralität ja dargestellt als der Grundwille der Eidgenossenschaft sozusagen, eine Art Eruption von Freiheitswillen führt zur Neutralität. Das war ein Diktat, das war der Befehl, das war die Bedingung, ihr könnt als Land existieren, aber ihr müsst neutral sein. Das wurde dann wieder verschoben, also der Neutralitätsbegriff hat sich ja dann wieder verändert. Ursprünglich ist das nicht die Leistung der Schweiz, sondern das war die Bedingung. Mhm. Und die Schweiz hat das akzeptiert.
Mhm. Also verordnete Neutralität, um freien Zugang zu den Alpenpässen zu haben?
Ja, damit niemand, der andere nicht die Pässe hat. Das, ja. Die waren eigentlich Abwart. Die Schweiz ist der Abwarter der Alpenpässe. Ja. Das ist ganz interessant und das ist auch eine gute Funktion gewesen. Aber sie hat dann das natürlich, weil das ein etwas bescheidenes Selbstbild ergibt, nicht wahr? Straßenwart Europas zu sein, hat man das dann umgekehrt und gesagt, die Schweiz ist das Land, dem Gott persönlich diese gewaltigen Berge gegeben hat, als Schutz und Schirm und die in diesen Gebirgen nun ihre Freiheit entwickelt hat. Interessanterweise kommt dieser eigentliche große Mythos der Uneinnehmbarkeit der Schweiz, weil sie die Berge hat, die Berge sind nicht eroberbar. Dieser Mythos hat sich im frühen 19. Jahrhundert entwickelt und zwar genau ein paar Jahre, nachdem das Gegenteil bewiesen worden ist, nachdem alle großen europäischen Armeen durch die Schweiz durchgezogen sind, auf dem Gotthard Krieg geführt haben, die Russen gegen die Franzosen auf allen Alpenpässen Krieg geführt haben, als der Beweis erbracht worden war, dass man in den höchsten Regionen der Schweiz Krieg führen kann und Krieg führt, kurz darauf hat man diese nationale Lehre von der Nicht-Eroberbarkeit der Schweiz geschaffen. Das sind solche durchaus richtige, auch logische, auch folgerichtige Prozesse der Selbstverklärung, die ein kleines Land braucht. Man kann sich, niemand soll sich selber kleiner machen, als er ist. Und man darf sich auch ein bisschen bengalisch beleuchten, wenn es nicht gegen die Humanität geht. Und ein bisschen prahlen darf man schon. Und die Schweiz hat immer gerne auch mit sich selbst geprahlt. Heute ist die Prahlkultur der Schweiz ein bisschen zu weit entwickelt. Also geht eigentlich über das Übliche hinaus. Aber das ist ein anderes.
Die Neutralität wird ja heute noch gerne als Argument gegen einen EU-Beitritt hervorgeholt. Was ist denn für Sie Neutralität heute?
Ja, Neutralität ist eigentlich nicht mehr in diesem Sinne, in dem es ein paar Jahrhunderte lang eine Schlüsselkategorie der Politik war. Das ist sie heute ja nicht mehr. Also die Neutralität war so lange ein absolut zentraler Faktor der schweizerischen Existenz und der schweizerischen Politik, als Europa ein Gefüge von miteinander verfeindeten Staaten war. Europa war ein Gefüge von verfeindeten Staaten bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Und zwar immer wieder, und es war ganz selbstverständlich, sowohl für die Franzosen wie für die Deutschen, wie für alle anderen Länder, dass man von Zeit zu Zeit Krieg hat miteinander. Das ist also offiziell, das war auch offizielle politische Theorie noch um 1900 herum. Der Krieg ist, also es gibt deutsche Theoretiker, die das so erklärt haben, der Krieg ist eigentlich die höchste Form der staatlichen Selbstverwirklichung. Und dieses ständige Krieg führen gegeneinander auf dem europäischen Kontinent, das wurde nur gebremst und in Schranken gehalten durch das, was man das europäische Gleichgewicht nannte. Also Balance of Power, das europäische Gleichgewicht. Und man hat ganz genau und mit der Lupe untersucht, ob sich irgendwo dieses Gleichgewicht jetzt zugunsten von Frankreich, zugunsten von Deutschland, zugunsten von Spanien, zugunsten von Italien verschiebt oder verschieben könnte. Und sobald sich das nur um ein Müh verschoben hat, gab es sofort Krieg. Also noch der deutsch-französische Krieg von 1870-71 ist aufgrund einer solchen Verschiebung des Gleichgewichts, drohenden Verschiebung des Gleichgewichts, ausgebrochen. Und auch die, das hört man wahrscheinlich in der Schweiz nicht gern, aber die Gotthardbahn war ja nicht eine Leistung der Schweiz allein, sondern die Gotthardbahn wurde gebaut von Deutschland, Italien und der Schweiz gemeinsam. Und zwar deshalb, weil Deutschland überzeugt war, dass Italien in Zukunft sein engster Verbündeter gegen Frankreich sein wollte. Also wollte man die Alpenverbindung, man wollte die Eisenbahn, den Tunnel zwischen dem deutschen Europa und dem italienischen. Und die Schweiz hat mitgemacht und hat das auch wesentlich mitbestimmt. Aber nur schon zum Beispiel der Entscheid, dass der für den Gotthard und gegen den Splügen, das waren die beiden Varianten beim Gotthardtunnel, soll es durch den Splügen oder durch den Gotthard gehen. Da war man in der Schweiz, in Deutschland, in Italien so zerstritten, dass die Bahn wahrscheinlich überhaupt nie gebaut worden wäre, wenn nicht Bismarck, der preußische Kanzler, persönlich erklärt hätte, es muss der Gotthard sein. Und es gibt eine Rede, die Bismarck im preußischen Parlament gehalten hat, wo er sagt, ihm sei es eigentlich gleichgültig, wo das durchgehe. Aber er habe gesehen, es gibt keine Lösung, die sind so zerstritten. Also habe er einfach für eine Variante sich erklärt und habe die nun einfach durchgesetzt und verlange vom Parlament, dass es sie auch genehmige. Und die haben das dann genehmigt und so ist die Gotthardbahn entstanden. Aber wir sagen, das ist unsere Leistung. Das ist eine Leistung, aber es ist nicht nur unsere.
Kommen wir von Bismarck zum heutigen Europa. Peter von Matt, in der zweiten Hälfte der heutigen Passage wollen wir vor allem über dieses Europa reden. Sie haben am letzten 1. August auf dem Rütli gesagt, die Heimat der Schweiz ist Europa. Was kriegen Sie für europäische Heimatgefühle?
Also ich habe tatsächlich sehr starke europäische Heimatgefühle, aber die sind ganz persönlich und privat. Wenn ich an eine Stadt wie London denke, an eine Stadt wie Paris, wenn ich an die oberitalienischen Städte denke oder an Rom oder an Madrid, das sind alles Orte für mich, die zu meinem Leben gehören, zu der Erfahrung meines Lebens gehören, zur Kunst- und Kulturerfahrung. Und ich habe hier wirklich so etwas wie ein Heimatgefühl, auch die nordischen Städte und die Oslo oder Kopenhagen oder was auch immer, auch die Deutschen natürlich. Das ist schon ein unerhörter Kontinent, was da geschaffen wurde, was da an Denk- und Erkenntnisleistungen geschaffen wurde, an Wissen der Menschen über sich selbst. Freud hat einmal gesagt, sein Lebensziel sei, das Wissen der Menschheit über sich selbst ein bisschen zu vergrößern. Und wenn man das nimmt, diesen Gedanken, dass die Menschheit ja, seit sie denken kann, vor allem nachdenkt, was sie selber ist. Und dieses Wissen der Menschheit über sich selbst ist, abgesehen jetzt, wenn wir vom von der chinesischen und indischen Tradition absehen, ist das natürlich auf diesem Kontinent in einer unerhörten Weise vorangetrieben worden und dann auch in Bilder umgesetzt worden, in Geschichten, in Erzählungen umgesetzt worden. Also ein Raum des Schaffens, der Kreation und des Denkens und der Erkenntnis, der unfasst unvergleichlich ist in der ganzen Welt, das darf man sagen. Und wir, die Schweiz, liegt mittendrin und die hat daran auch teilgenommen. Die Schweiz hat auch an diesem kulturellen Prozess intensiv teilgenommen und wir gehören auf diesen Kontinent. Wir sind mittendrin. Wieso wir nicht zu diesem Kontinent gehören sollten, wieso wir immer denken sollten, wir seien so eine Art, ich weiß nicht, ein Loch in der Mitte oder eine Büchse, die da mittendrin steht, das leuchtet mir gar nicht ein. Das ist ja das Spannende, dass man auf diesem Kontinent existieren darf, als kleines Land, das sich selbst regiert, aber eben auch in tausend Vernetzungen damit verbunden ist.
Nun haben Sie eben das Europa, das Sie so gerne mögen, aufgezählt. Es waren aber alles Städte aus der Region, die nach 1945 entstanden ist und prosperiert hat. Da kam ja 1989 dann einiges noch dazu. Im Osten haben Sie auch ein spezielles Verhältnis zu osteuropäischen Ländern.
Ja, ich habe ja gesagt, das ist meine private Erfahrung, die natürlich auch auf die Jugend zurückgeht, auf die ersten Reisen. Natürlich sind dann die erreichbaren Städte, hangen damit zusammen. Ich habe zu den östlichen Städten nicht in diesem Sinne ein gewissermaßen lebenstraditionelles Verhältnis. Also ich, Krakau zum Beispiel war für mich ein sehr starkes Erlebnis, auch Moskau und so. Aber diese Regionen sind mir durch die Literatur viel näher als jetzt durch die direkte Begegnung. Also wenn ich an London denke, dann bin ich in einer Straße, dann laufe ich die Regent Street hoch oder irgendwie so etwas. Aber wenn ich an Russland denke, dann bin ich bei Tschechow und bei Dostojewski und bei Gogol und dann kommen mir die Petersburger Straßen bei Dostojewski und Gogol in den Sinn, obwohl ich war auch einmal in Petersburg, aber das war nicht dann so konstitutiv, wie ich es seit meiner frühen Lesezeit bei den russischen Autoren erlebt habe. Also das verschiebt sich dann ein bisschen durch die äußeren Bedingungen, man kommt ja nicht hin.
Gibt es denn für Sie sowas wie eine europäische Kultur? Wächst da was zusammen, wenn Sie das über die Literatur anschauen?
Ich glaube schon, dass es eine europäische Kultur gibt. Es gibt eine europäische Kultur in der Diversität. Also das ist, wenn Sie eine Familie haben mit 10 Kindern, gibt es heute fast nicht mehr, aber es ist immerhin, hat es noch gegeben in meiner Zeit, in der Schulklasse, in der ich war, gab es noch eine ganze Menge von Schulkameraden, die zu Hause 10 Kinder waren. Wenn Sie eine Familie haben mit 10 Kindern, dann ist jedes so vollkommen anders als das andere, aber sie gehören doch zusammen. Und gerade die Differenz zwischen den Ländern schafft auch so etwas wie eine Zusammengehörigkeit. Und die Differenzen sind ja ungeheuer. Es ist ja nicht so, dass die Länder einander gleich werden müssen. Es wäre ja schrecklich, wenn die Italiener plötzlich wären wie die Engländer und die Engländer wie die Spanier. Das sind ja riesige Differenzen in der Mentalität, auch in der Lebenspraxis, in der Alltagskultur. Diese Differenzen sollen so sein, aber man gehört eben auch geografisch zusammen. Man lebt auf dieser Scholle, auf dieser Erdscholle, die da in den Atlantik hinaus ragt. Und es ist ein grandioser Kontinent. Die Schweiz ist mittendrin und die Schweiz muss einfach um ihrer Existenz willen europäischer denken, als sie denkt. Ich sage nicht, sie muss jetzt einfach in die EU. Das ist ja immer die Revolverfrage. Man diskutiert über das Verhältnis Schweiz-Europa und dann heißt es, wollen Sie in die EU, ja oder nein? Soll die Schweiz beitreten, ja oder nein? Und das ist die Revolverfrage. Und wenn einer sagt ja, dann ist er erledigt. Wenn er sagt nein, dann ist das Problem auch erledigt. Aber es kommt ja nicht darauf an, ob die Schweiz jetzt in die EU eintritt oder nicht eintritt. Aber sie muss gemäß ihrer geografischen, kulturellen und wirtschaftlichen Situation in der Mitte dieses Kontinentes europäisch denken und europäisch handeln, auch in der Politik. Nicht einfach immer sagen, ja, also wir sind wir und eigentlich haben wir nichts zu tun mit euch und am liebsten würden wir eine Mauer um die ganze Schweiz herum machen, was ja alles einfach ein großer Quatsch ist, weil wir weder wirtschaftlich noch überhaupt, wir könnten uns nicht mal ernähren selbst. Die Schweiz kann sich ja nicht selbst ernähren, weil auch wenn wir noch so viel Geld in die Landwirtschaft pumpen, wir müssen unsere Nahrung aus dem Ausland beziehen. Wir sind auf die Nahrungsproduktion der Welt angewiesen. Wieso sollen wir nicht, wieso um Himmels Willen sollen wir nicht in diesem faszinierenden Kontinent mitspielen, auch im politischen Bereich? Natürlich tun wir es zum Teil, aber wir tun es immer mit gekreuzten Fingern und immer so, dass wir sagen, eigentlich wollen wir nicht und eigentlich haben wir uns selbst gemacht. Dabei haben wir uns nicht selbst gemacht, sondern wir sind ebenso sehr Produkte unserer eigenen Tätigkeit wie Produkte der europäischen Gesamtpolitik.
Was ja viele Menschen dann doch wieder irritiert, ist so etwas wie Brüssel. Nehmen wir das mal als Schlagwort. Also kann man ja fast sagen, das ist eine Art Euro-Vatikan mit einem Unfehlbarkeitsanspruch. Und das irritiert die Leute, dass es so ein Instrument gibt, das dann in alle Länder hineinwirken soll.
Ja, natürlich. Das ist ja auch der Böhlimann für die Schweiz, nicht wahr? Und das wird ja auch instrumentalisiert. Man sagt Brüssel, Brüssel, Brüssel und dann ist das identisch mit Gessler. Und wir sind dann wieder Wilhelm Tell und Brüssel ist der Gessler und das ist ja auch im Telljahr mehrfach wieder gesagt worden. Das sind solche Boulevardisierungen, die natürlich ist diese Verwaltung und dieser Beamtenapparat ein Problem, ist in vielem sicher auch ein Ärgernis, ist in vielem aber auch eine durchaus produktive und gute Sache, wenn Sie denken, wie viele sehr, sehr vernünftige Regelungen die Schweiz schon von der EU übernommen hat, wenn sie in der Qualität der Nahrung, der Hygienevorschriften und so weiter, in der Kontrolle der Nahrungsmittel, in der Kontrolle der Produktion von Nahrungsmitteln, was da alles gelaufen ist, der Dreck, den wir vorher zum Teil essen mussten, Es gibt da sehr viele, sehr positive Dinge. Aber der Punkt ist ja der. Man sieht, dass wenn jemand sagt, Brüssel, das ist der Gessler, und den müssen wir runterschießen oder den müssen wir uns vom Hals halten, dann geht er von einem statischen Europa aus. Wir, die Schweiz, da die EU und in der EU dieses Tyrannenschloss Brüssel. Das ist die Gegebenheit. Und da halten wir uns auf Distanz. Aber europäisch denken heißt ja, Europa als einen Prozess sehen. Und wir sehen ja, wenn wir die Politik verfolgen, die europäische Politik, sehen wir, dass dieser Prozess ja noch lange nicht abgeschlossen ist. Und dieser Prozess hat seine sehr problematischen Seiten und dieser Prozess ist auch von gewaltigen Spannungen bestimmt, wenn das hat man jetzt gesehen bei dem Versuch, eine Art europäische Verfassung zu schaffen. Aber zu diesem Prozess gehören wir und bei diesem Prozess müssen wir so oder anders mitmachen. Und zwar ohne, dass wir immer die Revolverfrage stellen. Wir können dort auch uns stärker engagieren, ohne dass wir jetzt einfach in 14 Tagen den Beitritt verlangen. Aber eines Tages wird die Schweiz der EU beitreten, weil das ist gar nicht anders möglich. Das ist ein gewissermaßen physikalisches Gesetz, dass wer auf diesem Kontinent ist, der sich in einer solchen Dynamik befindet, irgendwann mitgezogen wird. Ob dann die EU der Schweiz sozusagen eine Art Sonderstatus zubilligt, die werden das vielleicht tun, weil sie wissen, das ist sozusagen das Trotzkind auf dem europäischen Kontinent, der will immer etwas anderes und der greint und zwingelt und kreischt und tobt und dem müssen wir nun halt irgendwie so einen Zucker geben, damit er sich selber sagen kann, wir bleiben auf alle ewigen Zeiten unabhängig und neutral und ich weiß der Teufel was alles, aber eingebunden werden wir. Auf jeden Fall, wir werden uns einbinden in den großen europäischen kulturellen und politischen Prozess, weil wir ja da mittendrin leben. Man kann gar nicht anders. So wenig wie der Kanton Appenzell plötzlich erklären könnte, jetzt sind wir unabhängig von der Schweiz und wir haben mit der ganzen Schweiz nichts mehr zu tun. Wir sind jetzt neutrale, unabhängige, selbstständige Republik Appenzell-Innerrhoden.
In Europa ist es ja immer noch so, dass viele davon ausgehen, das sei das christliche Abendland und diese Tradition wollen die christlichen Kirchen auch in der, Sie haben vorhin die Verfassung schon angesprochen, sie wollen quasi den lieben Gott in der Verfassung auch irgendwie festschreiben. Gehört die Berufung auf diese Tradition des christlichen Abendlandes für Sie auch zu Europa?
Bis zu einem gewissen Grad schon. Also das Christentum ist in allen seinen Auswirkungen und Verwirklichungen in seinen großartigen und in seinen schrecklichen Verwirklichungen, in den fürchterlichen Glaubenskriegen, wie in dem unerhörten Prozess des Denkens, der Versenkung, des Ringens um ein Gottesbild und der Verbildlichung des Heiligen zu all das ist dieser Kontinent ist vom Christentum wirklich also bis in die Knochen geprägt und wie dazu soll man stehen, wie man zu seinen Großeltern steht, aber das heißt nicht, dass man Leute, die etwas anderes glauben, deswegen ausgrenzt oder als nicht zugehörig erklärt, aber ich sehe nicht ein, wieso zum Beispiel ein Zeichen wie das Kreuz, das nun einmal zur europäischen Tradition gehört, wieso so etwas nun plötzlich geächtet werden soll. So wenig ich dafür bin, dass man die Minarette ächtet, so wenig bin ich dafür, dass man die christliche Bildwelt und Zeichenwelt ächtet. Wer nicht dazugehört, wer sich damit nicht identifiziert, der braucht sich ja damit nicht zu identifizieren, aber der soll das gelten lassen als etwas, das es eben seit Jahrhunderten hier gegeben hat und das zum Selbstverständnis gehört und die ganze Toleranz...
Zur Aufklärung auch wesentlich.
Zur Aufklärung, ich meine, die ganze Toleranzidee ist ohne christliches Fundament nicht denkbar. Das ist zwar selber als solche eine säkulare Idee, aber sie hat ihre christlichen Wurzeln.
Nun haben ja auch Kontinente Grenzen, Herr von Matt. Die schöne Europa, die Namensgeberin, ist ja vor über 3000 Jahren dort geboren worden, was wir heute als Gazastreifen bezeichnen, und dann über das östliche Mittelmeer nach Kreta gekommen. Und genau dieses östliche Mittelmeer, das ist heute so etwas wie eine Grenze. Sehen Sie das auch so? Soll Europa in diesen Grenzen bleiben?
Da kann ich weder Ja noch Nein sagen. Also für mich ist natürlich historisch gesehen, fasziniert mich, dass es zur Zeit des Römischen Reichs das Mittelmeer ein Binnenmeer war. Also das Römische Reich, die römische Kultur, diese antike Kultur, von der wir uns immer noch nähren, von der unsere Wissenschaften herkommen, die ging ums ganze Mittelmeer herum. Nordafrika war eine zentrale Zone der antiken Hochkultur, ebenso natürlich die, der Gazastreifen oder das ganze Gebiet um Syrien, Israel, Ägypten, das war ein Teil der europäischen Hochkultur. Also insofern sehe ich da nicht von Natur aus eine Grenze, auch eine Kultur, keine Kulturgrenze. Es ist eine Kulturgrenze heute und das hängt nun einfach mit dem Problem des Islam zusammen, von dem ich schon sagen würde, das ist eines der schwierigsten und heikelsten Probleme, mit dem dieses Europa, das Europa, das in Bewegung ist und nicht irgendwie ein statisches, traditionelles, mit dem dieses Europa konfrontiert ist. Also ich war eine Zeit lang mal in Ost-London. Also wenn man in bestimmten Gebieten in East London aus der U-Bahn steigt, dann ist man mitten in einer geschlossenen islamischen Gesellschaft. Und das ist nicht einfach ein Kuriosum, sondern das ist ein Zeichen einer Realität, so wie es in Kreuzberg türkische geschlossene Gesellschaften gibt und so weiter. Also da kommt natürlich einiges auf uns zu und da kommt auch einiges auf die Schweiz zu. Aber die Vorstellung, man könne das mit Minarettverboten, könne man so etwas lösen, ist einfach ein bisschen kindlich.
Was könnte man denn tun? Wie sollte denn so eine Diskussion beginnen? Sie sagen, so ein Viertel wie in Ost-London, das ist irgendwo abgeschottet und man redet auch nicht drüber, obwohl es eine Realität ist. Also wir haben das alles verdrängt. Wenn wir jetzt über die Türkei reden zum Beispiel, soll sie mitkommen nach Europa, dann sagen die meisten Istanbul ja gerne, aber Anatolien bloß nicht. Wie könnte jetzt die Diskussion beginnen über diesen Islam und ob er dazugehören kann?
Ja, da komme ich halt auch einfach an eine Grenze. Ich habe nicht, wenn ich das jetzt einfach so sagen könnte, dann könnten es auch alle anderen sagen, die darüber entscheiden müssen. Ich glaube, einfach ein wesentlicher Punkt ist die schlichte Information. Also ich weiß, es gibt zum Beispiel Dinge, die ich einfach nicht weiß. Ich wusste bis zum Irakkrieg, wusste ich nicht, und habe mit meinem ganzen Bildungssystem, durch das ich gegangen bin, habe ich nie etwas darüber erfahren, dass es im Islam Konfessionen gibt, wie in der christlichen Kirche Konfessionen, die einander hassen, die aufeinander losgehen, die einander totschlagen und bekriegen und in die Luft jagen, dass es Schiiten und Sunniten gibt, die tief verfeindet sind, so wie die Protestanten und die Katholiken verfeindet waren. Ich habe ja nicht mal gewusst, dass innerhalb des Protestantismus die Lutheraner und die Evangelischen ebenso verfeindet waren. Das habe ich nicht mal gewusst, bis ich ein erwachsener Mensch war. Und ich weiß zum Beispiel, ich habe noch nie in keiner Zeitung etwas gelesen darüber, ob denn die islamische Bevölkerung in der Schweiz, ob das Sunniten sind oder Schiiten sind, ob die nach diesen Konfessionen organisiert sind, ob die Probleme haben miteinander, davon weiß ich einfach nichts. Und solange man zu wenig weiß, handelt man auch falsch. Wir müssen, möchte mehr wissen über diese Dinge. Ich möchte wissen, ob diese Frau da in dem Kopftuch, hinter der ich in der Migros-Kasse stehe, wie die denkt darüber, wozu sie gehört, wohin sie geht, ob sie am Sonntag in eine Moschee geht oder nicht, oder ob sie das Kopftuch nur trägt, weil der Mann es verlangt, und wie diese religiöse Kultur tatsächlich beschaffen ist, ob das eine äußere Kosmetik ist oder ob das wirklich bis ins Innere geht. Ich bin immer nur mit Nachrichten über Extreme konfrontiert und immer nur über irgendwelche Hassprediger und über diese Pfaffen, die sich ja natürlich immer reinmischen. Natürlich sind die Pfaffen eine Pest. Die sind überall eine Pest. Die waren auch in der christlichen Europa, waren die eine Pest. Die haben immer verlangt, dass man andere verbrennt und köpft und kreuzigt und ich weiß nicht was. Und das ist das Gleiche jetzt bei diesen Imame und so weiter, die natürlich die Macht wollen, in einer ganz kruden Weise die Macht, und die, um die Macht zu haben, die Leute aufhetzen, so wie bei uns ja auch der Machttrieb in der Politik immer mit einer mit Verführungsstrategien der Öffentlichkeit gegenüber verbunden ist, mit Empörungsproduktion und Empörungsbewirtschaftung. Es gibt auch die Schweizer Politik ist geprägt von der Empörungsproduktion und Empörungsbewirtschaftung. Das ist auch in diesem ganzen religiösen Bereich der Fall. Aber das Erste, was da geschehen muss, ist eine viel größere und präzisere Information, dass wir einfach mehr wissen und nicht nur etwas erfahren, wenn irgendwo einer totgeschlagen wird.
Also wir müssen mehr wissen, aber wenn wir das jetzt nochmal auf Europa übertragen, überfordert sich Europa da nicht im Moment? Wir sind doch noch nicht mal so weit, dass wir wirklich mit vollem Herzen Länder wie Rumänien oder Bulgarien aufgenommen haben. Also auch das ganze Orthodoxe, was dort stattfindet, darüber wissen wir auch noch viel zu wenig. Und dann soll schon der nächste Schritt kommen, dass wir auch noch mit dem Islam irgendwie fertig werden sollen. Also ist das Europa nicht ein Europa der Überforderten im Moment?
Ja, schon. Natürlich ist es überfordert. Aber Europa hat sich das selber eingebrockt, nicht wahr? Das sind die große islamische Bevölkerung in Europa ist das Produkt des Kolonialismus. Es sind die Kolonialmächte, die zunächst einmal diese Leute in die eigenen Länder geholt haben. Das Commonwealth hat die Grenzen Englands geöffnet gegenüber allen zugehörigen Völkern und dann kamen die auch. Und in Frankreich sind es auch die ehemaligen Kolonialbereiche, aus denen diese Einwanderung kommt. Also das ist zum Teil die Suppe, die Europa auslöffeln muss, hat sie sich natürlich historisch selbst eingebrockt. Das ist nie zum Teil durch den Kolonialismus und zum Teil dann durch die wirtschaftliche Entwicklung, wo man plötzlich die Türken geholt hat, damit sie bei uns arbeiten. Und irgendwie hat man gedacht, die gehen dann wieder. Aber die sind natürlich nicht gegangen und die bleiben jetzt hier. Und die sind eigentlich gar nicht so. Wenn sie keine Ghettos bilden, ist das alles ja kein Problem. Das Problem ist die Ghettoisierung und die Aufhetzung durch Pfaffen. Also wenn wir die Pfaffen in Grenzen halten können, die gewöhnlichen Leute, die verhalten sich schon vernünftig. Die gewöhnlichen Leute verhalten sich eigentlich immer vernünftig.
Peter von Matz, Sie haben gesagt, Sie sind ein Schweizer Patriot und haben Sie sich in der letzten Viertelstunde des Gesprächs eindeutig als europäischer Patriot auch gezeigt. Wie geht denn das zusammen, der Schweizer Patriot und der europäische Patriot?
Ja, das ist ja gar kein Widerspruch. Das ist ja gar kein Widerspruch. Ich meine, Heimat ist ein Flickenteppich. Heimat ist etwas sehr Zusammengesetztes. Jeder Mensch hat eine ganze Menge von Heimaten, obwohl es diesen Plural ja nicht gibt, also von heimatlichen Räumen, die entstehen zum Teil von seiner Herkunft her. Ich bin beheimatet in dem Kanton, aus dem ich komme, der hängt mir am Herzen, aber die Stadt, in der ich jetzt seit viel, viel länger lebe, Zürich, ist auch ein Stück meiner Heimat. Es gibt viele Winkel der Schweiz, die zu meinem Heimatempfinden gehören, aber es gibt sehr viele Bereiche in Europa, die dazu gehören. Es gibt aber auch Zonen in Amerika, die für mich so etwas wie mit einem Heimatgefühl verbunden sind. Das ist eine viel komplexere Angelegenheit als die Frage nach dem Pass. Und ich sehe nicht, wieso das ums Himmels Willen ein Widerspruch sein kann. Ich glaube, man könnte 20 Kinder haben und man kann alle von ihnen gern haben und es sind alles Kinder und es sind alles ganz andere und so kann man auch mit verschiedensten Ländern und Städten in einer Beziehung der gefühlsmäßigen Heimatlichkeit stehen, aufgrund von Erlebnissen oder Lektüren oder was auch immer. Es gibt auch eine Heimat, die man nur über die Bücher kennt und die ist unter Umständen ebenso intensiv. Also ein bisschen bin ich auch, seit ich Moby Dick gelesen habe, auf einem Walfänger beheimatet. Obwohl es für mich eine schreckliche Vorstellung ist, ich müsste auf einem Walfänger zu Zeiten von Melville leben und arbeiten, aber ein Walfänger ist für mich immer noch ein Stück Heimat, seit ich diesen ungeheuren Roman gelesen habe.
Der Literaturwissenschaftler Peter von Matt zum Begriff der Heimat und zur Lage der Schweiz in Europa. Das Gespräch führte Hans-Jörg Schulz. Sie hörten die Wiederholung eines Gesprächs vom Februar 2010. Übermorgen Sonntag kann Peter von Matt seinen 75. Geburtstag feiern. Aus diesem Anlass übertragen wir am Sonntag um 15 Uhr ein Gespräch, das der Publizist und SRG-Generaldirektor Roger Devec mit dem Jubilar führen wird, und zwar live an den Solothurner Literaturtagen. Nächste Woche in der Passage 2, dann erzählen wir die Lebensgeschichte einer inzwischen 100-jährigen Tochter aus gutem Schweizer Hause. Eine Tochter, die es früh schon in die Welt hinauszog. Erzählt wird das Jahrhundertleben einer Widerspenstigen, die eigensinnig ihren nicht immer leichten Weg ging und dabei doch erstaunlich leichtfüßig geblieben ist.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.